Wie viel Erde braucht der Mensch? Fragt Leo Tolstoi. John Rockefeller, einer der reichsten Männer seiner Generation, sagte auf diese Frage immer ein bisschen mehr. Und so hat das auch Leo Tolstoi beantwortet. Wie viel brauchen Sie? Wie viel Erde, wie viel Besitz brauchen Sie? 250 Quadratmeter Grundstück mit einem Häuschen darauf oder lieber 500 Quadratmeter oder 1000. Wir können das Phänomen, ich weiß nicht, ob das Ihnen auch so geht, bei uns selber ja beobachten. Wir haben uns einen Wunsch erfüllt und irgendwie steht der nächste Wunsch schon auf der Tagesordnung. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus über Besitz geredet hat, über Wohlstand, über Geld, dann stellen wir zunächst mal fest, er hat sehr oft darüber geredet, ziemlich oft. Viele Beispiele kreisen darum, aber er hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und in der Bergpredigt, aus der wir vorhin schon einen Vers gehört haben, in diesem gleichen Kapitel, in Kapitel 6, sagt Jesus ausführlich etwas über unser Verhältnis zum Besitz und wie Gott sich, denn die Bergpredigt ist so eine Art Antrittsrede oder Regierungserklärung von Jesus Christus. Sie beschreibt, wie ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgen will, leben soll. So sehen wir, dass Jesus mitten in der Bergpredigt, Kapitel 6, auf den Besitz eingeht. Denn nichts legt die Prioritäten unseres Lebens so offen wie unsere Kontoauszüge oder die Art, wie wir unser Geld verteilen. Billy Graham sagte mal, unser Konto zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Lesen wir also einmal diesen Text, Matthäus 6. Wenn Sie mitlesen, dann ist das in Kapitel 6, Vers 19 bis 24. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, sagt Jesus. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn das Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Soweit unser Text. Und wenn wir hier die Einleitung von Jesus hören, sammelt euch nicht Schätze an, dann ist hier in der Formulierung, das im Präsens formuliert, was man auch so übersetzen kann, stoppt das Sammeln. Stoppt eure bisherige Verhaltensweise und orientiert euch neu. Ich glaube, dass Jesus auch so mit seinen Zeitgenossen, auch so mit uns redet, dass er sagt, heute ist eine Möglichkeit, die eigenen Prioritäten neu zu überdenken. Überdenke heute, wie du deine Prioritäten setzt. Als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, wie dieses Thema am besten angehen können, wie wir das sozusagen uns gemeinsam anschauen, dann ist mein Blick auf eine Bibelstelle in den Sprüchen gefallen, die ich meine sehr gut das Verhältnis von Jesus zum Reichtum, wie er uns rät, wie wir mit Besitz umgehen, umschreibt, worin deutlich wird, dass es Gott nicht darum geht, uns Besitz zu missgönnen. Denn vielleicht ist das Ihnen gerade so gegangen, Sie lesen das und denken, ja, Geld, Besitz, das ist halt alles schlecht. Und es darf uns nur um innere Werte gehen. Und ich glaube, dass wir uns da auf einer falschen Fährte befinden. Vielleicht haben Sie das auch gemerkt. Jesus spricht dann davon, dass Gott sorgen will, dass Gott dafür sorgen will, dass es uns gut geht. Und deswegen finde ich das so erhellend und habe das sozusagen auch so ein bisschen mit in den roten Faden dieser Predigt mit aufgenommen. Ein Bibelwort aus Sprüche 30, Verse 8 und 9. Da steht, Armut und Reichtum gib mir nicht. Und das ist so zu verstehen, gib mir weder Armut noch Reichtum. Denn habe ich zu viel, steht da, so sage ich, wozu brauche ich Gott? Habe ich zu wenig, so fange ich an zu stehlen. Und ich glaube, dass wir viel Weisheit in der Bibel finden dazu, wie wir mit unserem Besitz umgehen können. Und deshalb der erste Gedanke, Armut und Reichtum gib mir nicht. Es geht Jesus nicht darum zu sagen, weniger ist besser oder etwas erstreben ist an sich falsch. Aber wir sehen an den Gedanken Jesu, sammelt euch keine Schätze, dass es einen Gedanken in dem Sammeln von Besitz gibt, der verführerisch und teuflisch ist, so ähnlich wie das Pachom erlebt, den Leo Tolstoi beschreibt. Aber was ist genau das Gefährliche? Was ist das Schwierige? Ich glaube, das Teuflische ist, dass der Besitz an eine Stelle in unserem Leben kommt, wo er nicht hingehört. Dass das Gute, was Gott uns schenken will, so eine Art Selbstzweck wird oder ein Ersatzgott, der letztlich bestimmt, worum es uns gehen soll im Leben. Hätte ich nur ein klein bisschen mehr, dann bräuchte ich mir nicht so viele Sorgen zu machen, sagen wir manchmal. Hätte ich nur dieses oder jenes, dann wäre mein Leben angenehmer. Und genau hier liegt sozusagen eine Verführung und etwas Teuflisches darin. Weil der Besitz und das Geld ganz schnell an die Stelle Gottes gerät. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Schauen wir uns mal an, was Jesus für Gründe aufzählt, warum Besitz in sich etwas Gefährliches enthält. Und dann schauen wir mal an, wie Jesus uns empfiehlt zu leben. Zunächst vier Gründe, die Jesus hier nennt. Vier Gründe, warum Besitz gefährlich sein kann oder gefährlich ist. Das erste, Besitz ist vergänglich. Jesus sagt also, denkt daran, Motten und Rost werden eure Schätze zerfressen oder Einbrecher werden sie stehlen oder die Inflation vielleicht. Jesus erwähnt die nicht, aber die ist hier mit gemeint. Sie haben das vielleicht auch schon selber erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie in den 90er Jahren das erlebt haben, dass Sie Aktien hatten und die waren plötzlich nichts mehr wert. Ganz extrem ist das zur Zeit der großen Inflation in Deutschland gewesen. 1923 beispielsweise konnten Sie in einer Café gehen, eine Tasse Kaffee für 5.000 Mark bestellen. Und wenn die Rechnung kam, kostete sie vielleicht schon 8.000 Mark. In Geld Sicherheit zu suchen, sagt Jesus, ist offensichtlich ein verkehrter Weg. Das ist offensichtlich etwas, wo wir ganz leicht darauf hereinfallen, unsere Sicherheit in Geld und Besitz zu suchen. Und dann sehen wir, dass Jesus sagt, dass Besitz unfrei macht. Denn euer Herz wird dort sein, wo euer Besitz ist, wo euer Schatz ist, in dem Vers 21. Und ich glaube, dass es hier Jesus darum geht, dass, wenn er sagt, euer Herz wird da sein, wo euer Besitz ist, dass er damit meint, eure Gedanken werden immer ganz stark mit dem beschäftigt sein, was euch gehört, was ihr besitzt oder was ihr vielleicht haben wollt. Euer Herz wird immer bei der neuesten Anschaffung, dem neuesten Besitz sein, den ihr habt, oder bei dem nächsten, den ihr euch gerade wünscht. Und damit geht ganz viel unserer Gedanken, auch unserer Zeit und unseres Geldes in unseren Besitz hinein. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gemerkt. Kürzlich habe ich jemand erlebt, der das zu mir sagte. Er sagte, ich merke plötzlich nach vielen Jahren, dass Besitz wirklich unfrei macht, unbeweglich macht, unflexibel macht, dass ich auf Gottes Rufen ganz schlecht antworten kann, weil ich so viel habe, so viel besitze, was meine Gedanken fesselt und mein ganzes Tun fesselt. Besitz macht unfrei. Woher Herz, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Und dann sagt Jesus, Besitz verändert zum Negativen. Besitz verändert zum Negativen. Jesus redet von, sagt das in einem Bildwort, von dem Auge, das entweder klar ist, hell ist oder das getrübt ist. Das ist eine semitische Ausdrucksweise, die Zuhörer Jesu gut verstanden. Mit dem klaren Auge verstand man einen Menschen, der zielstrebig und großzügig ist und kein Falsch hinter dem ist, worauf er blickt. Und ein getrübtes Auge, damit meinte man jemand, der neidisch oder habgierig auf etwas schaut, der etwas unbedingt haben will, der sich selbst vergleicht mit jemand anders und denkt, wenn ich das hätte, was der hat oder was die hat, dann würde es mir gut gehen. Und so sagt Jesus, ob euer Auge klar leuchtet sozusagen, klar erscheint oder getrübt ist, das hat etwas damit eurem Inneren zu tun. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung klar. Und wenn dein Auge getrübt ist, also wenn es durch Neid oder Habgier getrübt ist, dann ist deine ganze Erscheinung finster. Das heißt, hier wird, meine ich, nicht von einem Menschen gesprochen oder von der Gefahr des Besitzes, den wir haben, sondern hier wird besonders ein Mensch angesprochen, werden wir angesprochen, wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir zu wenig haben. Vielleicht haben Sie ja das Gefühl, ich komme immer zu kurz. Ich habe immer zu wenig. Ich bräuchte ein bisschen mehr. Was ich habe, sind Schulden. Oder das, was ich im Monat an Einkünften habe, reicht nie und nimmer, um mein Leben zu bestreiten. Dann ist genau hier die Gefahr. Genau hier die Gefahr, die Jesus anspricht, dass Besitz, den ich noch nicht habe, zum Negativen verändert. Dass ich darauf schaue mit einem neidischen und habgierigen, mit einem vergleichenden Auge. Und damit mein Inneres getrübt wird, getrübt wofür? Getrübt wird, zu sehen, was Gott mir schenkt. Es ist unmöglich, mit einem neidischen oder habgierigen oder vergleichenden Blick auf Besitz anderer zu gucken und dabei dankbar zu sein. Das geht zusammen nicht. Das ist eine Unmöglichkeit. Und der vierte Grund, den Jesus nennt, Besitz konkurriert mit Jesus. Jesus sagt, es ist unmöglich, dass ihr beiden zugleich dient, Gott und dem Geld. Vielleicht ist das bei uns so, dass Gott, unser himmlischer Vater, der uns versorgen will, der Versorger sozusagen gehen muss, weil wir es ja selber jetzt in der Hand haben, unsere Versorgung zu sichern. Der himmlische Vater muss gehen, wir haben ja unsere Geldanlage. Wir haben ja für unser Alter vorgesorgt. Dazu brauchen wir ja unseren Vater im Himmel nicht. Und das heißt, dass wir letztlich, wenn wir in unserer Zeit, die uns geschenkt ist, wenn wir uns viel Gedanken machen um Geldanlagen und Schulden und über Kontoauszügen und Online-Banking brüten, dann bedeutet das automatisch, sagt Jesus, dass wir unseren Herrn vernachlässigen, dass wir Jesus vernachlässigen. Und auch das gilt für beide, für den negativen Besitz, also für das, was ich nicht habe, und für den positiven Besitz, das, was ich habe. Und da müssen wir uns natürlich, wenn wir das uns so anschauen, dann fragen wir uns ja, was ist denn jetzt dann der richtige Weg? Es gab Menschen, die haben gesagt, ja, wenn das so ist, dann müssen wir einen Weg absoluter Armut gehen. Am besten setz dich auf eine 20 Meter hohe Säule, rühr dich nicht mehr und schwöre allem Weltlichen ab. Die Säulenheiligen. Erstens findet sich das bei Jesus überhaupt nicht, diese Vorstellung. Sie findet sich in der gesamten Bibel nicht. Das heißt, das kann nicht die Antwort sein, dass wir einfach bedingungslos oder konsequent bis zum Abwinken sparsam und arm werden. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Jesus mit uns vorhat, wenn er sagt, macht euch keine Sorgen um euer Leben, sondern wartet auf die Versorgung Gottes, der euch gibt. Und insoweit schauen wir uns jetzt einmal an, unter der Überschrift, gib mir ein dankbares Herz, habe ich 5 Dinge zusammengetragen, die ich in diesem Text erkenne und auch sonst in der Bibel finde, wie wir ein gutes Verhältnis zu dem finden können, was wir Besitz oder Wohlstand nennen. Gib mir ein vertrauensvolles Herz. Zunächst einmal glaube ich, wenn wir das, wie Jesus hier redet, niemand kann 2 Herren zugleich dienen. Ihr könnt es auch so sagen, ihr könnt nicht mir dienen, Jesus dienen, und gleichzeitig dem, was ihr besitzt. Und Jesus gebraucht da ein ganz komisches Bild. Ist vielleicht für Sie ungewöhnlich zu hören. Jesus redet von 2 Sklavenhaltern hier oder ja von 2 Sklavenhaltern und ein Sklave der damaligen Zeit konnte nur einem Sklavenhalter gleichzeitig gehören. Ist für uns ein ganz befremdliches Bild vielleicht. Jesus wählt dieses Bild nicht, weil er sagt, Gott ist ein Sklavenhalter, sondern weil das eine Möglichkeit ist, auszudrücken, dass es in dieser Situation unmöglich ist, 2 Herren gleichzeitig loyal zu sein. Dass es absolut unvereinbar ist, das will Jesus hier ausdrücken. Es ist unvereinbar, dass ich mein Vertrauen in Geld setze und gleichzeitig in Jesus Christus. Und so schauen wir uns einmal an, wie wünscht sich Jesus unser Leben im Blick auf das, was uns anvertraut ist, im Blick auf unser Sehen auf Geld und Wohlstand. Erstens, sei dankbar für das, was du hast. In Matthäus 6,32 steht, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Das heißt, hier wird nicht gesagt, ja, gib dich mit möglichst wenig zufrieden oder lebe einfach in Armut. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass ich von Herzen und tief dankbar bin für das, was ich habe, was ich besitze, was Gott mir schenkt. Und finden wir das in der Bibel auch in anderen Stellen? Ja, das finden wir. Wir finden das im 1. Timotheusbrief besonders, 1. Timotheus 4, aber auch in Prediger 9 im Alten Testament, Vers 7 und 8. Und das ist sehr schön ausgedrückt, deshalb lese ich Ihnen das vor. Wie redet das Alte Testament von der Dankbarkeit? Geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen oder schon immer gefallen. Das heißt, hier wird gesagt, Gott hat seine Freude daran, wenn wir in Dankbarkeit das genießen, was wir haben. Lass deine Kleider weiß sein und lass deinem Haupte die Salbe nicht mangeln. Eine ganz schöne Ausdrucksweise, um deutlich zu machen, dass Gott sich das wünscht für uns. Dass wir gute Kosmetik und gute Kleidung haben, dass wir einen guten Schluck Wein oder Cola genießen und dass wir Brot oder anderes Leckeres genießen. Und hier ist es so, dass deutlich wird, Gott freut sich daran, wenn wir das in Dankbarkeit nehmen. Das ist in der Bibel ein Schlüssel dafür, mit Besitz umzugehen. Sei dankbar für das, was du hast. Das Zweite, was mir auffällt in der Verkündigung Jesu, stell dich dem Trend entgegen. Stell dich dem Trend entgegen. Jesus sagt, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Denn genau das wird uns in unserer Gesellschaft suggeriert, dass wir immer noch ein bisschen mehr brauchen, noch diesen oder jenen Wunsch uns erfüllen müssen. Und an dieser Stelle meine ich, dass wir mit Jesus sagen müssen, das Leben ist mehr als das Materielle. Und darum darf es unser Leben nicht diktieren. Wir dürfen nicht unter dem Diktat einer Konsumgesellschaft leben. Wir dürfen auch nicht vom Diktat der Werbung leben. Das macht uns krank. Also, um das praktisch zu machen, keine Konsumschulden. Wenn ihr euch etwas wünscht, dann wünscht es euch zuerst von Gott und seid bereit, darauf zu warten und nehmt das, was Gott euch anvertraut hat und spart damit und dann erfüllt euch gegebenenfalls diesen Wunsch, es sei denn, Gott hat euch diesen Wunsch schon wieder genommen oder er hat ihn euch selbst erfüllt. Wartet, ob Gott euch nicht einen Wunsch erfüllt. Fragt euren Herrn, fragt Jesus, ob ihr das Gewünschte wirklich braucht. Und das geht nur, meine ich, wenn wir uns der Werbung gezielt entziehen. Überlegen Sie selbst, wie Sie sich dem Einfluss von Werbung entziehen können. Leben Sie nicht auf Pump. Ausnahme, denke ich, ist klar. Ausbildung ist eine Ausnahme. Langfristige Ausgabenminderung wie ein Hauskauf oder etwas Ähnliches, das sind keine Konsumschulden, sondern kluge Schulden. Aber entzieht euch diesem Zwang, den unsere Gesellschaft aufbaut, immer mehr zu haben und auf dem neuesten Stand zu sein und Geld auszugeben, das wir letztlich nicht haben. Und ich meine das ernst, wenn ich sage, warte, ob Gott dir einen Wunsch erfüllt. Das ist eine super Möglichkeit, um wirklich zu merken, ist das ein Wunsch, der letztlich aus einem habgierigen Herzen kommt oder ist das ein Wunsch, den ich mir gerne erfüllen darf. Ein bisschen warten, es mit Jesus besprechen und sagen, Jesus, ich wünsche mir das und ich wünsche mir das eigentlich von dir. Vielleicht kannst du mir ja diesen Wunsch erfüllen. Und wenn das ein Wunsch ist, der totaler Quatsch ist, dann bitte ich darum, dass du ihn wegnimmst und das verblasst. Das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, um sich dem Trend entgegenzustellen. Das Dritte. Gib den Zehnten in Gottes Reich. Hier steht, sammelt lieber Schätze bei Gott. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Und wir können diese Schätze sammeln bei Gott, sicherlich auf ganz viele Bereiche unseres Lebens, wo wir Fürsorge für andere Menschen tragen, wo wir uns investieren in Gottes Reich. Darauf können wir das sicherlich auch an ganz vielen immateriellen Stellen beziehen. Und ich möchte es heute Morgen aber ganz bewusst sagen, im Blick auf das Materielle, das Geld, die Finanzen. Sammel lieber Schätze bei Gott. Kürzlich war ich an der Tankstelle und dann traf ich dort einen Bekannten. Und wir hatten uns vor 6 Monaten, 8 Monaten oder so, hatten wir uns getroffen und zusammen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und dann hatte er erzählt, dass er ganz viele Schulden hatte durch seine schlechte Vergangenheit und dass er so daran ist, mit ganz kleinen Schritten diese Schulden abzuarbeiten. Und ich traf ihn, wie gesagt, an der Tankstelle und er sagte, das Erste, was er zu mir sagte, hallo Markus, weißt du was? Seit ich den Zehnten in meine Gemeinde gebe, er gehört zu einer anderen Gemeinde, seit ich den Zehnten in meine Gemeinde gebe, geht es mir finanziell besser. Können Sie sagen, das ist ja total unlogisch, ne? Also, wenn man etwas abgibt, wie soll man denn dadurch mehr haben oder da? Er sagte, das ist so, dass ich merke, wie Gott mich beschenkt, in dem Fall mit Aufträgen, die ich bekomme. Aber er hat scheinbar darauf gewartet, dass ich im Glauben auch ihm das zutraue, mich zu versorgen. Und darum meine ich, ich erlebe das immer wieder, dass auch Erwachsene damit sich schwer tun und sagen, das klappt doch nicht und es bleibt doch am Monatsende nichts übrig. Also einmal ist es natürlich wichtig, dass sie das Gott von Anfang an, also am Monatsanfang anvertrauen und nicht am Monatsende gucken, ob was übrig bleibt, sondern dass sie das bewusst in Gottes Hände geben. Das ist ein Schritt des Vertrauens und des Glaubens. Und gleichzeitig glaube ich an euch, die ihr ganz jung seid, also vielleicht nur über ein Taschengeld verfügt, das ist der beste Moment, damit anzufangen. Der beste Moment, damit anzufangen, wenn du wenig hast, gib 10% von dem, was du an Einkünften hast, in das Reich Gottes. Und sage Gott, ich vertraue dir, dass du sorgen wirst für mich und dass ich dir etwas schenke und zurückgebe von dem, was du mir anvertraust, ist ein Zeichen dafür, dass ich wirklich mein Vertrauen in dich setze. Das Vierte, was wir tun können, das hört sich sehr schlicht an. Vertraue auf Gottes Sorgen. Man könnte es fast wie eine Zusammenfassung auf der anderen Punkte sehen. Aber ich meine, dass wir hier nochmal unser Augenmerk besonders draufsetzen müssen. Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Könnt ihr mit euren Sorgen euer Leben nur um einen Tag verlängern, sagt Jesus. Nein, es ist undenkbar. Ich empfehle euch, das Motto von Hudson Taylor zu übernehmen. Hudson Taylor war ein Missionar, der nach China gehen sollte oder gehen wollte, bewusst auch diesen Auftrag von Gott hatte. Und er hatte aber niemand, der ihn unterstützte oder der ihn finanziell tragen wollte anfangs. Und er hat zwei Motti dann sich gegeben. Das eine, das sind beides hebräische Ausdrücke. Yahweh Jireh, das heißt, der Herr wird für mich sorgen. Das hat er sich zum Motto gemacht. Der Herr wird für mich sorgen. Und das zweite Motto, eben Esa, bis hierher hat mich Gott gebracht. Da merken wir das wieder, dass dieser Klang des dankbaren Herzens und des vertrauensvollen Schauen auf Jesus, du wirst mich auch in Zukunft versorgen. Ich bin dir dankbar für das, was du mir jetzt geschenkt hast, bisher gegeben hast. Und jetzt geht es weiter und ich vertraue dir, du wirst für mich sorgen. Die Allianzmission, es ist ja letztlich aus der Bewegung um Hudson Taylor und die China-Mission, daraus ist letztlich in Deutschland ja die ÜMG, die Überseeische Missionsgemeinschaft und auch die Allianzmission, die wir als Gemeinde auch unterstützen, sind daraus hervorgegangen. Die Allianzmission hat dann bei ihrer Gründung diese beiden Motti von Hudson Taylor übernommen. Woran kann man eigentlich Vertrauen sehen? Kann man das irgendwo ran messen? Oder muss man das sozusagen so auf dieser gefühlten Ebene lassen? Ich glaube, dass man es schon sich vorstellen kann, was Vertrauen bedeutet, gerade in finanziellen Dingen, wenn wir uns vorstellen, wie ich mit einem Menschen umgehe, dem ich in finanziellen Dingen absolut vertraue. Dem vertraue ich zum Beispiel mein Portemonnaie an. Dem würde ich mein Portemonnaie in die Hand drücken und sagen, hier, besorg du das mal, dem würde ich auch meine Kreditkartennummer geben und ähnliches. Und insofern glaube ich, dass man Vertrauen in finanziellen Dingen gegenüber Gott wirklich sehen kann. Dass ich meine Finanzen Gott anvertraue. Dass ich ihm mein Portemonnaie anvertraue, dass ich ihn um Rat bei Entscheidungen frage und auch frage, Jesus, ist das eine Sache, die wirklich gut ist für mich, die du für mich haben möchtest? Dann dieses, was ich vorhin erwähnt hatte, dieses Warten darauf, bevor ich etwas kaufe, bevor ich mir einen Wunsch erfülle, ob Gott es mir schenkt. Das ist ein Schritt des Vertrauens. Und manchmal ist das auch eine unpopuläre Entscheidung. Unpopuläre Entscheidungen sind beispielsweise, wenn ich, obwohl ich Schulden habe, meinen Zehnten gebe in Gottes Reich. Das ist eine unpopuläre Entscheidung und trotzdem meine ich eine weise Entscheidung. Aber sie braucht viel Vertrauen. Ich hatte, wer am Anfang dieses Jahres da war, hat mitgekriegt, dass ich von mir erzählt hatte und dem Anti-Sorgen-Vertrag, der mich sozusagen durch dieses Jahr für mich persönlich begleitet. Und ich kann Ihnen nur sagen, so jetzt schon mal als Zwischenstand, es fährt sich unglaublich gut damit. Nicht, dass es keine Anfechtung darin gibt oder dass wir sozusagen jetzt keine finanziellen Schwierigkeiten oder so mal haben. Aber es fährt sich unglaublich gut damit, wirklich zu sagen, der Herr wird für mich sorgen. Und ich will das im Vertrauen annehmen von ihm. Und das Letzte. Übernimm Fürsorge für andere. Übernimm Fürsorge für andere. Sorgt euch darum, sagt Jesus, dass ihr euch Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Und in finanziellen Dingen merken wir dann, ist das im Besonderen die Fürsorge für Menschen, die uns anvertraut sind. Aber weit darüber hinaus. Das heißt, Besitz, damit er wirklich von Gott regiert wird, damit er der Herrschaft Jesu mit unterstellt ist, ist letztlich eine Einladung zur Großzügigkeit. Besitz in Gottes Augen ist eine Einladung an uns, großzügig zu sein, weil Gott großzügig ist. Das heißt, wenn Gott Ihnen viel anvertraut, dann bedeutet das, dass Gott Ihnen eine Einladung gibt. Eine Einladung, großzügig zu sein und zu sagen, so wie du zu mir bist, Jesus, du beschenkst mich reich, deswegen will ich selber deine Großzügigkeit widerspiegeln, will das weitergeben, was du mir gibst. Das fängt bei der Fürsorge an für die eigene Familie. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, ist er schlimmer als ein Heide, steht da. Das heißt, der Herrschaft Gottes sich zu unterstellen in finanziellen Dingen bedeutet zunächst Fürsorge für die eigene Familie, Fürsorge für anvertraute Personen. Es bedeutet, dass ich großzügig bin im Blick auf Gottes Reich, großzügig bin im Blick auf eine Notversorgung oder auch Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen in Not. Das alles ist auch eine Möglichkeit, letztlich vertrauensvoll mit dem umzugehen, was uns anvertraut ist. Vertrauensvoll, weil alles, was ich weggebe in Gottes Namen und unterstellt unter seine Herrschaft, ist wie ein Vertrauensbeweis gegenüber Gott. Bedeutet, ja, ich vertraue dir. Du wirst sorgen für mich. Und deshalb zum Schluss noch einmal diese Bitte, die im Prediger ausgedrückt wird, in den Sprüchen ausgedrückt wird, Sprüche 30. Gib mir weder Armut noch Reichtum. Gib mir nicht so viel, dass ich den Eindruck habe, ich brauche Gott nicht. Das könnte doch unser Gebet sein, oder? Dass wir darum beten, dass wir sagen, Gott, bitte schenk mir nicht so viel, dass ich darüber hochmütig werde oder mich auf meine Geldanlagen verlasse. Aber genauso ist die andere Bitte auch in der Bibel, das ist so schön. Aber bitte, ich bitte dich auch nicht um Armut. Ich bitte dich nicht darum, dass ich ständig knapsen muss. Und ich bitte dich darum, dass ich nicht so arm bin, dass ich dadurch in Versuchung gerate, etwas Schlechtes zu tun. Oder genauso wie der Reiche vielleicht ständig an dem Besitz zu hängen, nämlich an dem, was ich nicht habe und was ich noch brauche. Armut und Reichtum gib mir nicht, sondern gib mir ein dankbares und vertrauensvolles Herz, könnte man fortsetzen. Amen. Wir haben einen Moment der Stille, in dem Sie sich kurz über Ihre Finanzen Gedanken machen können. Und danach werde ich mit Ihnen beten. Bitte, lieber Herr, mach uns nicht so reich, dass wir überheblich werden und unser Vertrauen in unser Geld setzen. Und mach uns bitte auch nicht so arm, dass wir in Versuchung geraten und neidischen und schielenden Blickes auf andere schauen. Danke für das, was du uns anvertraut hast. Für alles Gute, was du uns schenkst und was wir genießen und aus deiner Hand nehmen. Amen.